Zuhörerinnen und Zuhörer zur dritten Staffel des politischen Pausen-Podcasts. Es geht wieder los. Ich freue mich sehr, insbesondere auch, dass ich heute zum Staffelstart zwei Gäste ungewöhnlicherweise im Podcast zu Gast habe. Dr. Julia Reuschenbach, sie ist Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin, und Corbinian Frenzel, er hat Politikwissenschaft studiert, ist aber Journalist im Beruf. Er moderiert das reichweitenstärkste Format Studio 9 der Tag mit auf Deutschlandfunk Kultur. Und wir wollen heute sprechen über das Buch, das beide gemeinsam geschrieben haben, Defekte Debatten, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen, erschienen im Surkamp Verlag Nova. Herzlich willkommen in der ersten Folge der dritten Staffel, ihr zwei.
Wuhu, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich besonders, weil ich euch beide in der zweiten und ich glaube der ersten und zweiten Staffel jeweils einzeln zu Gast hatte. Und jetzt können wir über euer Gemeinschaftswerk, das Buch, was ich gerade angesprochen habe, miteinander sprechen. Und da würde ich vielleicht auch direkt mal mit einer Frage einsteigen, warum wir als Gesellschaft besser streiten müssen. Ich würde das mal hinterfragen. Das klingt mir nämlich so einhellig, so gesetzt, dass wir besser streiten müssen. Ich würde eher sagen, wir leben heute in einer Zeit, wo die Sensibilität füreinander stark zugenommen hat im Umgang miteinander. Das hat mit MeToo zu tun. Das habt ihr ja auf Seite 52 in eurem Buch durchaus auch auf dem Schirm. Das hat auch sozusagen im Respekt, in der Sprache, im Umgang mit Minderheiten zu tun. Das hat hier und da sicherlich auch etwas Gegenwehr Einzelner zur Folge, was ich aber gesamtgesellschaftlich eigentlich für völlig normal halte, also als Teil einer solchen Entwicklung, dass wir eigentlich sensibler werden in Sprache und Umgang miteinander. Und deswegen frage ich mich, der Titel eures Buches lautet Defekte Debatten, das Gegenteil wären intakte oder fehlerfreie Debatten. Was wäre denn sowas? Was wäre eine intakte, eine fehlerfreie Debatte und warum sollte sie eigentlich das Ziel sein?
Ja, das ist spannend, weil die Frage hat uns in anderer Form eigentlich jetzt schon jedes Mal, wenn wir über unser Buch gesprochen haben, erreicht, nämlich so in der Frage, was ist denn eigentlich so schlimm? Also was ist denn die Diagnose? Warum macht ihr euch Sorgen um die Debattenkultur? Und das würde ja auch, ist ja sozusagen das Gegenstück zur Frage, wie sähe es denn besser aus? Ich würde mal zwei Punkte zum Auftakt nennen. Ich glaube, das eine ist, dass es so eine große gesellschaftliche Gemeinschaftsdiagnose gibt, die womöglich auch unseren Untertitel ein bisschen provoziert hat und die auch das Müssen im Untertitel provoziert hat. Wir hätten ja auch schreiben können, warum wir als Gesellschaft besser streiten sollten. Also ist etwas offener formuliert. Und zwar die, dass irgendwie alle sich einig sind und alle jetzt mal bewusst ein bisschen plakativ formuliert, dass die Art, wie wir Debatten führen in unserer Gesellschaft, nicht gut ist. Dass wir ich nenne mal ein, zwei Beispiele, wir kommen sicherlich noch vertiefend drauf, dass wir nicht gut sind im Umgang mit Zweifeln, mit Ambivalenzen, dass wir schnell Bekenntnisse einfordern und Positionen abfragen, noch bevor überhaupt eine Debatte in Gang gekommen ist. Und dass es so ein großes gemeinsames Raunen darüber gibt, dass das doch eigentlich anders sein müsste. Das ist so der eine Punkt, der, glaube ich, so ein bisschen provoziert hat zu sagen, es könnte oder müsste doch besser anders laufen. Und der zweite Punkt ist, dass wir beide den Eindruck haben, man muss nicht über Debattenkultur immer nur vor der Hintergrundfolie des Vergangenen sprechen. Also zu überlegen, war es denn früher immer besser und ist es jetzt heute einfach schlechter? Zumal wir ja so diese schönen Färbereien kennen, damals, als im Bundestag noch so richtig wild gut debattiert wurde und heute ist das ja alles anders vermeintlich. Sondern die Frage ist ja vielmehr, sind wir zufrieden mit dem, wie es jetzt ist? Und da würden wir eben zurückkommend auf den ersten Punkt sagen, nein. Und das gibt uns Anlass zu der Frage oder gab uns Anlass zu der Frage herauszufinden, was sind denn so Defekte, die unsere Debatten kennzeichnen? Was aber nicht unbedingt heißt, dass die Debatte an sich ein Defekt ist. Also dass es sozusagen, dass sie in die völlig falsche Richtung geht oder dass sie komplett anders sein müsste, um intakt zu sein, um deinen Begriff nochmal zu benutzen. Sondern es geht eher darum, dass sie besser sein könnte. Also sie könnte produktiver sein. Es könnte mehr mit ihr erreicht werden, wenn wir an diesen Defekten etwas ändern würden.
Also, um es vielleicht nochmal auch konkret zu untermauern, schauen wir uns unsere Regierung an, die ja, und das war ja eine Anfangsdiagnose, aus sehr unterschiedlichen politischen Grundhaltungen heraus sich formieren musste. Und wo es ja am Anfang eine gewisse Hoffnung gab, dass wir daraus eine produktive Spannung entwickeln können, die tendenziell Lösungen nach vorne findet und nicht ständiges Verhaken. Wenn wir uns den Ist-Zustand angucken, sind wir natürlich an einem Punkt, wo diese Ampelregierung sich ständig eigentlich blockiert, weil sie zwar ordentlich streitet, also ordentlich im Sinne von viel, aber eben leider nicht ordentlich im Sinne eines Streites, der ein produktives Drittes hervorbringt aus verschiedenen Argumentationen. Das kann man für diesen politischen, parlamentarisch-politischen Teil sehen. Man kann es aber auch gesellschaftlich sehen. Ich nenne nur mal ganz kurz zwei Stichpunkte. Die Debatten, die wir seit dem 7. Oktober erlebt haben, aber auch natürlich andere gesellschaftliche Debatten, die wir jetzt schon seit gut 2 Jahren erleben, nämlich beispielsweise um den Ukraine-Krieg, wo wir auch merken, dass dort sich Fronten verhärtet haben und dass wir uns zwar austauschen, allerdings offenbar nicht mit dem Bedürfnis, einander zu überzeugen, sondern sich selbst seiner zu vergewissern.
Jetzt ist das Stichwort früher gefallen. Da würde ich vielleicht noch mal anknüpfen. Ich glaube, es braucht eine Kompetenz für Kontroversität. Und gerade wenn ihr von gesellschaftlichen Debatten sprecht, habe ich zwar als Politikwissenschaftlerin eine Vorstellung, was damit gemeint sein kann, aber ich würde grundsätzlich behaupten, es gab nie eine Zeit, in der alle Menschen gleichermaßen gut debattieren konnten, argumentieren oder streiten konnten, sondern dass das gerade früher eher ein Projekt von Eliten war. Das hat was damit zu tun, dass eben nicht alle intellektuell, rhetorisch, über formale oder auch tatsächliche Bildung, in der Lage sind. Heute haben wir Wege und Mittel, dass sich jeder zumindest Gehör verschaffen kann. Ob das dann eine produktive Debatte oder Kontroverse ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es verändern sich dadurch natürlich auch Diskurse, auch qualitativ. Und wir könnten natürlich sagen, das würde ich mal provokativ in den Raum stellen, heute wissen wir wenigstens, was gedacht wird.
Ja, also wir formulieren das ja auch an einer Stelle so mit einem halben Fragezeichen. Haben wir zu viele Spieler auf dem Feld? Too many players on the field? Denn das macht natürlich Demokratie anstrengend. Wenn man mal das extreme Gegenbeispiel wählt, die attische Demokratie, ja, wo sich also auf der Agora, auf dem Platze, ein kleiner Kreis von natürlich nur Männern, nur eines bestimmten Statuses über Dinge verständigen musste, ist das natürlich eine sehr homogene Grundlage für demokratische Entscheidungen. Und es ist wenig überraschend, dass man in einer homogeneren Gruppe schneller zur Einigkeit kommt und schneller zu gemeinsamen Perspektiven. Und natürlich ist es letztendlich ein großer Erfolg der Demokratisierung der Gesellschaft, also nicht nur der Institutionen, wie wir sie erlebt haben, sondern wirklich auch durch und durch die Gesellschaft. Du hast das als Stichwort genannt, MeToo, andere Bewegungen, die zum Teil über Hashtags, zum Teil über Social Media auf einmal Gehör finden, bei dem wir davon ausgehen, dass sie auch vorher schon berechtigte Interessen hatten, die aber nicht sichtbar, nicht hörbar waren. Das ist also erstmal ein sehr positiver Prozess und gleichzeitig stellt er aber unsere demokratischen Debatteninstitutionen, und damit meinen wir mehr als nur das, was Parlament und andere Institutionen Gefüge hergeben, sondern wirklich letztendlich die gesellschaftliche Debatteninfrastruktur, stellt es insofern vor die Herausforderung, als dass wir eben von diesem einen Spielfeld immer ausgegangen sind und auf einmal sind da ganz viele Spieler und Spielerinnen und SpielerInnen drauf. Und man kann sich die Frage stellen auch, und das macht es nochmal erschwerend zu, ob eigentlich alle auch immer wirklich miteinander spielen wollen oder ob sie nicht eigentlich ganz glücklich wären, wenn sie ihr eigenes kleines Quadrat hätten auf dem Spielfeld und gar nicht so sehr in die Interaktion gehen wollen. Also nur um das mal sozusagen in der Komplexität auch mit zu beschreiben.
Wenn ich einen Gedanken kurz ergänzen darf, dann glaube ich, spielt aber Julia noch was anderes eine Rolle. Nicht nur, dass wir, und da bin ich total bei deiner Diagnose, wissen viel mehr als früher wissen, was gehört und gedacht und gesagt wird und dass auch die Kanäle sich dafür verändert haben, sondern auch unsere Bindungen haben sich ja verändert. Also man könnte ja jetzt auch sagen, früher musste auch eben nicht jeder oder konnte sich vielleicht entspannter zurücklehnen hinter zum Beispiel den Positionen kollektiver Akteure, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen. Und jetzt sehr salopp runtergebrochen, wenn man Arbeiter war oder Arbeiterin, dann hätte man auch die Position haben können, naja, das, was die SPD denkt, sagt, formuliert und fordert, das ist schon wahrscheinlich das, was sozusagen mir passt. Und dann ist man selber im Grunde zur Positionierung gar nicht aufgefordert. Da hat sich was verändert, ne? In dieser hochindividualisierten Gesellschaft, wie wir sie heute haben, und da hat gerade Social Media natürlich einen riesen Anteil dran. Glaube ich, erleben wir, dass zwar wir mehr mitbekommen, was gedacht wird, aber dass wir sozusagen dadurch auch mehr, dass im Grunde mehr Einforderung stattfindet an den Einzelnen oder die Einzelne, eben auch selbst aktiver an Debatten teilzunehmen. Oder wenn man das nicht tut, wird man gefragt, warum man das nicht tut, weil wir eben nicht mehr diese starken Bindekräfte, kollektive Akteure haben, hinter denen sich Menschen früher im Grunde auch versammelt haben in einem positiven Sinne.
Ja, vielleicht können wir über Parteien gleich nochmal sprechen. Ich würde aber das Letztgesagte nochmal aufgreifen wollen und sagen oder behaupten, wir haben ein Erwartungsproblem. Korte spricht ja in seinen Werken gerne vom kuratierten Regieren. Also wir wollen an die Hand genommen werden, wir wollen gesehen werden. Reckwitz spricht von der Welt der Singularitäten. Also wir wollen in unserer Einzigartigkeit alle immer ständig wahrgenommen werden, abgeholt, begleitet werden. Politik kann das aber eben nicht leisten. Das meine ich mit Erwartungsproblemen. Und umgekehrt sind Menschen über Jahre in meiner Wahrnehmung nach immer unpolitischer geworden. Und ich meine damit genau nicht, dass sozusagen das politische Interesse abgenommen hat, sondern dass das Politische in Unternehmen, in Vereinen, in Kunst, in Kultur nicht mehr vorkommt. Mindestens das Parteipolitische nicht mehr, was du ja eben auch angesprochen hast, also ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu Parteien. Aber wir sehen eben auch, dass gerade die Jugend, junge Menschen gar kein Vokabular mehr haben, weil es vielleicht in Vereinen, in Unternehmen und so weiter Politik gar nicht mehr gelebt wird. Die Sinus-Jugendstudie beispielsweise hat das sehr schön rausgearbeitet, dass junge Menschen keine Worte mehr dafür finden, auszudrücken, was in der Welt politisch los ist und was ihnen daran vielleicht missfällt. Deswegen kurzum, Erwartungsproblem bei gleichzeitigem Artikulationsdefizit.
Naja, man kann aber natürlich auch erstmal die Frage stellen, trotz der Studienergebnisse, die dann natürlich für sich sprechen, haben wir denn wirklich so eine Entpolitisierung oder findet ihr einfach andere Wege? Klar, über die Institutionen immer weniger und über die Bindekräfte von politischen Jugendorganisationen beispielsweise. Aber wir haben natürlich auch eine sehr politisierte Jugend erlebt um die Klimaproteste. Wir haben sie erlebt. MeToo war ein Stichwort. Das war jetzt nicht nur eine junge Bewegung, aber natürlich auch ganz stark von jungen Frauen und auch Männern mitgetragen. Bei Black Lives Matter haben wir das gesehen. Also eigentlich eine Phase, ne? Anton Jäger, der belgische Historiker, hat das ja auch nochmal in Hyperpolitik interessant aufgeschrieben. Diese Phase einer Repolitisierung, die allerdings außerhalb von Institutionen stattfindet und deswegen, und da wird es dann problematisch, häufig große Empörungswellen mit sich bringt und auch große Aufmerksamkeitswellen, aber danach verpufft. Sie hat keine Wirkung. Man hat demonstriert und es passiert nichts. Und dann kommt man in diesen schwierigen Bereich der politischen Selbstwirksamkeit. Das heißt, junge Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie sich artikulieren, dass sie politisch wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gehen. Und siehe da, die Welt verändert sich nicht. Und dieses Angebot, das dann die klassischen Institutionen machen, die Parteien, ein Ruprecht Polenz, der dann sagt, tu was, tritt in Parteien ein und viele andere tun das ja auch. Ja, klingt halt nur so semi-attraktiv, glaube ich, für viele, weil sie auch sehen, diese Vergeblichkeitserfahrung kann man ja leider auch in Parteien machen. Also wir sehen gerade Vergeblichkeitserfahrung, Entschuldigung, dass ich schon wieder mit der Ampel komme, wo im Prinzip drei Parteien in einer Regierung unglücklich sind und das Gefühl haben, können wir eigentlich das tun, was wir vorhaben? Und das sind gestandene Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die dieses Gefühl haben, wo es dann manchmal interessant ist, wenn so dieser Appell kommt, tretet doch in Parteien ein, ja, wenn man sozusagen schon der Spitzenpolitik an den eigenen Erwartungen scheitern sieht. Ich will es jetzt nicht zu negativ malen, aber ich glaube, das ist sozusagen auch eine zeitige Diagnose, dass wir schon durchaus eine politisierte Zeit haben und man könnte das auch auf die jüngsten Wahlen ergänzen. Die Politisierung der Jugend geht im Moment möglicherweise vor allem nach rechts. Ja, auch das ist natürlich, die wählen ja nicht irgendwie langweilige Mitteparteien, die sozusagen keine Aussagen treffen und sie wählen auch nicht einfach gar nicht, sondern sie wählen und sie wählen halt auch im starken Maße rechts. Auch das ist ja eine Politisierung. Also ich weiß gar nicht, ob die Diagnose so stimmt. Es fehlen uns bloß die richtigen Kanäle.
Ich weiß nicht, ob ich was ergänzen will, weil wir uns, also weil es ewig dauert hier, Julia, es wird eine Sonderfolge, wenn wir immer beide was sagen. Aber mich beschäftigt deine Frage jetzt einfach, diese Frage wie, nach diesem Erwartungsmanagement auch. Vielleicht ein Satz aus unserem Buch dazu. Wir haben ein Kapitel im Buch, Das nennen wir Elite by Day und Volk by Night. Und ich glaube, das ist irgendwie auch eine Brücke hin zu deiner Frage, nämlich, dass wir doch eigentlich sehen, dass viele Menschen in der Gesellschaft unglaublich klug sind. Dass, wenn du, wir nehmen das Beispiel im Buch auch auf, wenn du heute Schulleiterin bist, bist du mindestens genauso Pädagogin wie Managerin. Und wir wissen um die Komplexität der Dinge. Auch in anderen Berufen erleben Menschen diese Herausforderungen derzeit immens und managen sie ganz oft mit großer Bravour und Anstrengung und Mühe. Und trotzdem gelingt es uns aber irgendwie nicht, dass wir zwar berechtigterweise, finde ich, in einer repräsentativen Demokratie Erwartungen an Politik haben, aber diese Erwartungen sozusagen auch einem Realitätscheck zu unterziehen, weil man doch eigentlich ahnen könnte, dass das, was man selber so im Daily Business erlebt, natürlich im Grunde auch das ist, was Politik erlebt. Also, dass sie eben, wie du es selber gesagt hast, sie kann nicht allem gerecht werden. Sie muss auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Sie muss vielleicht Gruppen vor den Kopf stoßen, ne? So wie wir das alle auch aus dem eigenen Alltag kennen. Und ich glaube, da gibt es irgendwie so ein Gap, den wir, also eine Brücke, die nicht geschlagen wird von dem, wie man es selbst eigentlich hinbekommt, zu der Frage, wie man Politik und politisches Handeln eigentlich bewertet und dann auch natürlich drüber spricht, ne? Am Ende treffen sich alle dann im Zweifel im, die da oben können es nicht, ja, oder die Politik macht es wieder falsch, obwohl man vielleicht eigentlich wüsste, dass es gar nicht so einfach ist da oben, wo die Politik ihre Arbeit macht.
Wollte ich auf die Parteien später noch zu sprechen kommen. Du hast mit Recht auf die Zeit verwiesen, deswegen auch zum Stichwort Repolitisierung, was eben gefallen ist. Also ich würde absolut zustimmen, Corbinia, was du eben gesagt hast mit der unkonventionellen Art und Weise der Beteiligung. Das trifft ja auf die Jugend, aber auch auf Ältere zu, die dann auf die Straße gehen und eben ihrer politischen Haltung darüber dann in Demonstrationen Ausdruck verleihen. Auf Seite 50 habt ihr geschrieben, Wahlergebnisse werden noch anerkannt in Deutschland. Und da würde ich gerne kurz mal drauf zu sprechen kommen. Weiter sagt ihr dann, wir haben mehr Angebote direkter Demokratie. Es gibt insgesamt auch mehr partizipative Angebote, also Angebote für politische Beteiligung. Ihr heißt das, so lese ich es raus, das gut. Und was ihr damit ansprecht, ist ja eigentlich Legitimität von Demokratie durch bessere Input-Legitimation, könnte man sagen. Um mal sozusagen zurückzukommen zu konventionellen Formen der Beteiligung. Anerkennung von Herrschaft steigt, je mehr Menschen sich an ihrem Zustandekommen beteiligen oder sich auch direkt an Entscheidungen beteiligen. Soweit so gut. Aber wenn wir zurückkommen zu den politischen Parteien, da muss man eben sagen, die sind und bleiben unpopulär, trotz aller Modernisierungsversuche. Also das heißt, alles das, was jetzt auch so mit Öffnung und Digitalisierung und vielleicht auch in Bezug auf Zeiten, wann man sich trifft und wie man miteinander arbeiten will, Doppelspitzen und diese unterschiedlichen Versuche, die es da so gibt. Aber ehrlich gesagt, die Mitglieder leiden still, alle anderen laufen weg oder treten nicht ein. Jetzt haben wir gerade bei den Landtagswahlen eine höhere Wahlbeteiligung gesehen. Ihr selbst schreibt, mehr Auswahl ist keine Lösung. Unsicherheit, Unübersichtlichkeit, Unzufriedenheit. Ich habe in meinen eigenen Arbeiten Unwissen noch ergänzt. Ist vielleicht der Abschied von der Parteiendemokratie, wie wir im Grundgesetz sie stehen haben, kann das eine Lösung sein? Müssen wir sozusagen die Repolitisierung anders schaffen, als immer wieder auf das alte Konzept der Parteien zurückzukommen?
Ja, jetzt erwischst du einen neuralgischen Punkt. Ich kann kurz ein bisschen Einblick in unseren Schreibprozess geben, denn ich glaube, in mir spricht die Institutionenverteidigerin. Also ich bin die, Corbinian hat mich einmal in einem Streit Systemwissenschaftlerin genannt. Ich bin quasi die, die das, was ist, ganz fast konservativ verteidigt. Oder ich sage es mal anders, vielleicht zumindest nicht vorschnell preisgeben will. Also ich bin sowieso nicht gut darin, mich so schnell zu verabschieden von irgendwas, sondern kämpfe eher um die Frage, geht das nicht doch irgendwie weiter? Und Das würde ich auch bei Parteien sagen. Ich glaube, was mich momentan, aber es ist ein loses Fragment in meinem Kopf, was mich sehr umtreibt, ist, dass wir merken, dass Parteien sehr stark nachgefragt werden, die sich als im Grunde Antiparteien, Parteien inszenieren. Also wir haben zum Beispiel das erste Mal jetzt 34 Jahre nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung, die Situation, dass in Ostdeutschland einer Partei es gelungen ist, tatsächlich eine richtig starke Mitgliederbasis aufzubauen, was alle anderen jahrzehntelang versucht haben, also die AfD. Und das finde ich interessant, weil es im Grunde der Idee widerspricht, die immer gesagt wurde, ja, im Osten die Parteibindung und das ist schwieriger und da kommen die westdeutschen Parteien und plötzlich passiert da was, was wir im Grunde, was nicht in den Plan passt, in Anführungszeichen, oder in die Lesart, wie sie bislang war. Und dass sowas möglich ist, löst in mir zumindest erstmal den Gedanken aus, dass ja offensichtlich doch irgendwelche Stellschrauben existieren, Menschen und Parteien zusammenzubringen. Jetzt will ich nicht sagen, das können nur Antiparteienparteien oder extremistisch oder populistische Parteien sein, um Gottes Willen, das wäre ja grausam. Aber mir scheint doch, dass es Möglichkeiten gibt. Und ein Punkt, Corbinian hat die Selbstwirksamkeit genannt. Ich glaube, oder zwei Punkte, die, glaube ich, wichtig wären, wenn man will, dass Parteien und die Parteiendemokratie fortexistieren, sind gar nicht so sehr nur die Dinge, die du genannt hast, wann trifft man sich und so, sondern Agilität, also Kurzfristigkeit, schnelle Reaktion, eine Dichte im Sinne von Präsenz, also diese Behäbigkeit, glaube ich, können sich Parteien nicht mehr leisten, die sie früher oft hatten. Und das Zweite ist, glaube ich, tatsächlich Mut. Mut zu brechen, zum Beispiel mit Nominierungsprozessen, mit Listenaufstellungen, junge Menschen nach vorne zu stellen, auch für die eigenen Themen einzustehen. Wir haben viel diskutiert über die Grünen jetzt dieser Tage. Die Frage, ne, wie klug ist das, wenn man sagt, ich habe das Gefühl, ich verkaufe meine Ideale, also lasse ich es lieber. Ich glaube, das wären zwei Dinge, von denen wir irgendwie noch zu wenig gesehen haben, zumindest für mich zu wenig, als dass ich sagen würde, tschüss, du Parteiendemokratie, wir machen jetzt hier alle nur noch, keine Ahnung, Volksabstimmung und Bürgerräte.
Bevor ich jetzt das flammende Plädoyer von Corbinian als Reaktion darauf für die Parteiendemokratie höre, würde ich vielleicht mal sagen, damit sind jetzt 25 Minuten in einem Podcast über defekte Debatten ohne die AfD ausgekommen und schwupps, jetzt ist sie da. Deswegen würde ich auch direkt mal in Richtung des Journalisten schauen und die Rolle der Mainstream-Medien anfragen. Ihr habt in eurem Buch Begriffe wie die Wut-Hotline oder auch Tag der guten Nachrichten. Das fand ich beides total kreativ und super. Ich habe mich nämlich gefragt, Polarisierung, Emotionalisierung, Sensation, das ist alles sowas, was ich mit Medien verbinde. Und ich habe mich an den Wahlabenden sehr geärgert, dass obwohl diese Partei AfD starke Ergebnisse eingefahren hat, habe ich mich trotzdem gefragt, warum bekommen die in öffentlich-rechtlichem Rundfunk so viel Sendezeit? Vor allem, warum bleibt es unwidersprochen, wenn man offen wissenschaftsfeindlich sozusagen postfaktisch schon unterwegs ist. Warum bleibt das offen widersprochen? Jetzt weiß ich, dass du nicht für deine Kolleginnen und Kollegen antworten kannst, aber du machst das ja nun mal auch, Journalismus. Und vielleicht kannst du da einfach ein bisschen zu sagen, unter welchem Druck man da vielleicht auch steht, wenn die Rechten so erstarken.
Ja, also ich ärgere mich über meine eigene Zunft so regelmäßig. Das war auch mit einem Grund, warum ich dieses super Angebot von Julia angenommen habe, in dieses Buchprojekt mit einzusteigen, weil ich dachte, in dem Bereich liegen relativ viele Fehler und Defekte in den Debatten, in dem medialen Raum, der natürlich ganz stark prägt, wie die Debatten laufen. Da sind verschiedene Mechanismen, die wirken. Ein Grundproblem ist leider, dass Journalismus und Nachrichtenwertlogiken leider Gottes sehr nah dran sind an der Tatsache, wie auch Populismus funktioniert. Also die also sozusagen das Komplexe von Sachfragen vereinfachen, die Personalisierung von Themen, Sieger- und Verlierererzählung, alles das sind Elemente des Journalismus, die wir natürlich in Abstufung, ja, in der Boulevardpresse immer schon traditionell mehr, aber insgesamt im Journalismus erkennen. Und das hat, glaube ich, auch sicherlich dem Populismus insgesamt ein bisschen Wind unter die Flügel gegeben in den letzten Jahren, dass natürlich Problemlagen auch gerne dramatisiert werden, dergleichen mehr. Ich bin ja so ein bisschen zurückhaltend bei dieser Frage, ja, wie viel Platz und wie viel Raum für den Populismus und insbesondere für die AfD. Gerade im öffentlich-rechtlichen Journalismus, glaube ich, gibt es da gar keine Alternativen. Ich glaube, da wurden im Gegenteil am Anfang eher Fehler gemacht, als dass von so vielen der öffentlich-rechtliche Journalismus gleich als Partei wahrgenommen wurde, der sich gegen eine bestimmte politische neue Bewegung stellt. Das halte ich immer, ganz unabhängig vom Ansehen dieser neuen politischen Bewegung, für falsch. Es muss immer erstmal das journalistische Interesse, die Neugier da sein. Aber natürlich haben wir eine Herausforderung. Bisher konnten wir immer oder bis vor sozusagen der dauerhaften Etablierung populistischer Kräfte in der deutschen Politik konnten wir von auch wohlmeinenden politischen Akteuren ausgehen. Also man konnte davon ausgehen, dass Politikerinnen und Politiker einen nicht bewusst anlügen in Interviews oder bewusst die Wahrheit verzerren. Natürlich haben auch SPD-Politiker, CDU-Politiker, Grünen-Politiker allesamt immer ihren Ausschnitt der Wirklichkeit präsentiert, damit ihre Argumentationslogiken besser funktionieren. Das darf man gar nicht schönreden. Das ist schon immer politische Kommunikationsstrategie gewesen und die läuft auch immer noch so. Und auch immer noch gilt bei allen politischen Interviews, man muss sie gleichermaßen fair führen. Das heißt, die Menschen dürfen auch nicht den Eindruck haben, dass AfD-Politiker beispielsweise besonders scharf interviewt werden im Vergleich zu anderen Politikerinnen und Politikern. Ich glaube, damit richtet man mehr Schaden an. Aber in der Tat ist natürlich, ist der Schaden da. Und das ist die große Herausforderung, weil wir natürlich immer mit einem Teil, und damit meine ich gar nicht die aktiven Akteure, die Politiker beispielsweise der AfD, sondern eher die Anhängerschaft, mit einem Teil zu tun haben, der sehr ambivalent auf Dinge schaut und der vor allem ein großes Fairness-Bedürfnis hat und auch einen großen Möglichkeitsraum zulassen will. Ich glaube, das ist ein Problem im Journalismus, dass wir häufig in Debatten zu schnell die Möglichkeitsräume verengen dessen, was als legitime Position wahrgenommen wird. Wenn man da zu schnell die Tür zumacht, richtet man, glaube ich, einen größeren Schaden an. Aber darüber haben Julia und ich auch sehr gestritten, als wenn man auch beispielsweise zu schnell sagen nicht Faktisches korrigiert. Also das ist, finde ich, ist ein ganz schwieriger Bereich, in dem wir uns befinden. Aber ein kleiner Nachklapp, weil das gerade so klang, als sei ich der Parteiensystemzerstörer hier in unserem Projekt gewesen. Also nur mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin Mitglied einer Partei, Julia nicht. Also ich glaube schon durchaus noch an die Institutionen und halte sie für wichtig. Aber sie müssen halt funktionieren und sie müssen diese Bindekräfte entwickeln. Das vielleicht nur als ein Punkt dazu.
Ja, dann haben wir das auch noch geklärt. Ich habe blöderweise einen kurzen Podcast, aber ganz viel Interesse am Buch. Ich habe beispielsweise noch etwas bei euch gelesen. Im Unterschied zu Debatten vor 30 Jahren, so schreibt ihr, sind wir heute in einem toxischen Mix aus Krisenerfahrungen, Vertrauensverlusten, Zukunftsunsicherheiten. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich immer schon so gewesen ist. Könnten wir wahrscheinlich auch noch Tage drüber diskutieren. Also wenn wir so in Geschichtsbüchern lesen, RAF und Eurosklerose, hohe Arbeitslosigkeit in den 80er, 90er Jahren, also wo man, wenn man Sozialwissenschaften studierte, sich direkt schon nach dem Taxischein sozusagen bemühen, um den Taxischein bemühen musste, Wiedervereinigungsschulden, die daraus entstanden sind und so weiter. Also ist es nicht eigentlich in der Zeit damals auch so gewesen? Und ich verbinde das mit der dem nächsten Punkt, nämlich das Schulfach Demokratie, was ich bei euch gelesen habe, was mir ja auch ein ganz großes Anliegen ist, was ihr ganz am Ende ansprecht, über das ich mich sehr gefreut habe. Ist das sozusagen, kann man das wirklich als eine Lösung den im Moment großen Problemen, die wir haben im Umgang miteinander, in der Debatte, in der uninformierten Debatte, auch diesen Postfaktizismus, den wir angesprochen haben, wirklich entgegensetzen? Ist das die Lösung? Das sind noch mal so zwei kleine Fragen für euch für eine Abschlussrunde. Und dann als letztes, das schiebe ich auch noch hinterher, Timothy Garden Ash hat ein Buch geschrieben über die Redefreiheit im 21. Jahrhundert. Ihr nehmt nicht direkt darauf Bezug, wenn ich aufmerksam gelesen habe. Es geht ihm um das Spannungsverhältnis von Meinungsfreiheit und der Würde der Andersdenkenden. Und er kommt vielleicht mehr implizit als explizit zu dem Ergebnis, wir müssen uns ein dickeres Fell zulegen. Vielleicht könnt ihr dazu zum Schluss auch noch mal Stellung nehmen. Ihr seid die Experten in Bezug auf defekte Debatten und besseres Streiten.
Also ich glaube, da ist die Aufgabenteilung klar, wer hier welche deiner beiden kleinen Fragen beantwortet.
Ach ja.
Ich fange mal mit dem Schulfach Demokratie an. Also wir nennen ja am Ende unseres Buches, da kommt das her, 10 Vorschläge zum Kopfnicken und Kopfschütteln, die im Grunde diesen dritten Teil unseres Buches, der da lautet, besser streiten, mal in Konkretes überführen sollen, weil wir gedacht haben, wir wollen nicht, oder das war uns wichtig, beim Schreiben, wir wollen nicht enden so bundespräsidial im Sinne von Sonntagsreden, wir müssen alle besser zuhören und wir müssen andere ausreden lassen, sondern wir wollten irgendwie was in den Raum bringen, worüber man sich diskutieren und abarbeiten kann. Und ich weiß ja von dir schon seit längerem, dass du dieses Anliegen auch selber mit großem Engagement vertrittst, sozusagen die Demokratie stärker in der Schule zu verankern mit einem eigenen Fach und finde das total richtig. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es nicht reicht, weil wir ja auch all die anderen Menschen in dieser Gesellschaft befähigen wollen für konstruktivere und bessere Debatten, die halt nicht mehr zur Schule gehen, ne? Aber der Ansatz, glaube ich, dass man früh anfängt, sich mit diesen Komplexitäten, Transformationserfordernissen, mit in demokratischen Prinzipien, wenn wir etwa ans Mehrheitsprinzip denken, vertieft zu beschäftigen, auch mit der Rolle von Kompromissen. Ne? Wir labeln Kompromisse und Aushandlungsprozesse ja bei uns ganz häufig, das kennt jeder unter diesem Begriff, eine faule Kompromisse. Das klingt schon, als sei das nichts Gutes. Ja? Und sich mit diesen Dingen früh auseinanderzusetzen, glaube ich, lohnt total. Und wir sehen halt, und das ist vielleicht so ein kleiner, eine Mini-Antwort auf deine sehr große Frage nach, war das nicht alles immer schon so mit diesen Krisen und so weiter? Ich glaube, wir sehen, dass zum einen so ein bisschen der Wohlstandsspeck aufgebraucht ist, der früher solche Krisenerfahrungen vielleicht erträglicher gemacht hat. Dann haben wir eben schon too many players on the field, die Komplexitätszunahme, den Rückgang kollektiver Akteure genannt. Ich glaube, das sind schon Dinge, die heute Krisenerfahrungen und Transformationserfordernisse von früherem unterscheiden und die, um jetzt zu diesem Schulfach zurückzukehren, auch ein bisschen mehr provozieren, dass wir sozusagen struktureller uns mit diesen Dingen beschäftigen, als das vielleicht früher der Fall war. Und mir hängt die ganze Zeit, Julia, dein kurzes Zitat aus unserem Buch nach, in dem wir geschrieben haben, noch werden in Deutschland Wahlergebnisse anerkannt. Denn auch das lehrt uns ja der Blick in den Rest dieser Welt, von den USA angefangen, aber auch zum Sonntag in Brandenburg oder Thüringen, wo innerhalb von Minuten Erzählungen vom Wahlbetrug und vom übergangenen Wählerwillen und anderem die Runde machten und gerade über TikTok und anderes überhaupt nicht mehr steuerbar sind. Und ich glaube, das ist auch neu. Und das ist schon was, was so ein Schulfach, aber auch andere Dinge darüber hinaus total rechtfertigen würde. Und adressiert, warum wir uns heute damit mehr beschäftigen müssen als vielleicht, ich sage jetzt mal, vor 30 Jahren.
Brauchen wir dickeres Fell? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine unserer Diagnosen. Wir kommen eigentlich zu dem Punkt, wenn man das ernst meint mit dem Ambivalenzen zulassen, also dem, was wir, und das ist wirklich interessant, das hört man wirklich querbeet durch alle politischen Lager. Also sozusagen anderen zuhören, Argumente zulassen, auch mal Zweifel zulassen. Das ist ja so leicht gesagt, ja, wenn man es theoretisch sagt. Und wenn man es praktiziert, also wenn man wirklich eine offene Debattenkultur praktiziert, merkt man es wahrscheinlich daran, dass es weh tut. Also dass man denkt, wow, das ist kaum für mich zu ertragen, diese andere Position. Aber ich lasse sie erstmal zu. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall auch herausgestellt haben. Womit beschäftigen wir uns vordergründig? Mit der Frage, wer darf unter welchen Bedingungen an Debatten teilnehmen? Wer hat die Autorität, die Position zu sprechen? Darauf kann man viel Energien verwenden und verschwenden. Und das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass darauf viel Energien verschwendet wurden. Und es wäre besser investiert, wenn wir uns einfach auf der argumentativen Ebene auseinandersetzen. Und das bedeutet eben auch, dass dort Argumente genannt werden können, die vielleicht wie Grenzüberschreitungen auf uns wirken und die möglicherweise auch Grenzüberschreitungen sind. Nur, ob sie das sind, müssen wir eben auch gesellschaftlich verhandeln und dann letztendlich zu einem größtmöglichen Konsens kommen, dass es bestimmte Grenzen gibt, weil das, also das darf man auch nicht falsch verstehen, das ist ein Punkt, der war bei Julia noch viel stärker als bei mir, aber ich akzeptiere ihn und ich lebe ihn auch. Es ist kein libertäres Verständnis in einem amerikanischen Sinne, dass wir sagen, anything goes, was ja leicht in so eine False Balance münden kann. Nein, es ist schon wichtig auch, dass man Grenzziehung macht, dass man sich auf Dinge verständigt, die gehen und die eben auch nicht gehen. Nur dieser Verständigungsprozess muss eben so lange wie möglich, so offen wie möglich sein. Denn das ist ja das Hauptziel bei Debatten, dass wir, und das klingt jetzt wieder so sozialpädagogisch, aber es ist wirklich ernst gemeint, dass wir so viel wie möglich im Debattenraum mitnehmen und nicht ausschließen. Das ist, glaube ich, eine der Kernaufgaben, dass wir Grenzen ziehen können und uns auf Grenzen verständigen, aber dabei nicht zu schnell ausschließende Grenzen setzen.
Vielen Dank. Wir laufen aus der Zeit, deswegen müssen wir hier einen Punkt setzen. Starke Plädoyers, so nehme ich es mit, für die Kompetenz zur Kontroversität. Ganz, ganz herzlichen Dank, alle, die Interesse bekommen haben. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es liest sich ganz leicht weg, obwohl man das vielleicht im Podcast gar nicht so denken würde, aber man wird ein und andere Mal daran erinnert, wie man sich vielleicht selbst auch in einer Diskussion oder Debatte verhält oder fühlt. Und so dieses hier und da erwischt werden, das hat mir sehr, sehr gut an eurem Buch gefallen und natürlich auch die Art und Weise, wie ihr schreibt, sehr leichtfüßig, leichtgängig. Also an der Stelle nochmal ein großes Kompliment und eine Leseempfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel für den Besuch und den Auftakt der neuen Staffel.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.